Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Gaddafi zerrinnt die Macht wie Sand zwischen den Fingern. Nach dem Massaker an Demonstranten kehren die Militärs, Minister und Geistliche offenbar den Rücken. Wir berichten über die aktuelle Lage in Libyen, die Reaktion der Europäer und analysieren mit dem Doyen der Nahostexperten.
Wenn man nicht mehr Angst haben muss vor dem Diktator, warum soll man ihm dann noch gehorchen?
Arnold Hottinger. Dann mehr bauen oder sozialer bauen? Genfer und eidgenössische Rezepte gegen zu teure Wohnungen. Rambo will in die Gemeindepolitik. Wieso der Tetschmeister aus dem Weißen Haus sich jetzt um Schneeräumung kümmern will. Und Pakistan. Ein halbes Jahr nach der Flut ist mitten in der Flut.
In Sindh haben wir immer noch ungefähr 1800 Quadratkilometer, die überflutet sind,
sagt Manuel Bessler. Er koordiniert die UNO-Hilfe vor Ort. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und Stefan Wüttrich mit den Nachrichten des Tages.
In Libyen bleibt die Lage unübersichtlich. Das Regime von Oberst Gaddafi ist offenbar unter wachsendem Druck. Es soll die Kontrolle über mehrere Städte verloren haben. Die Außenminister der Europäischen Union und zahlreiche Regierungen haben die Gewalt der libyschen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten scharf verurteilt, auch die Schweiz. Der Bundesrat hat inzwischen die Vorbereitungen zur Einsetzung des Internationalen Schiedsgerichts gestoppt, das in der Affäre Göldi Hamdani Klarheit schaffen soll. Die Eskalation der Gewalt in Libyen hat zu einem markanten Anstieg des Ölpreises geführt. Die Ölsorte Brent legte innerhalb von 24 Stunden um fast $2,5 zu. Mit $105 pro Fass hat der Ölpreis inzwischen den höchsten Stand seit fast 2,5 Jahren erreicht. In Marokko sind bei Ausschreitungen 5 Menschen getötet worden, im Anschluss an Proteste gegen die Regierung. Laut dem Innenminister des nordafrikanischen Landes hatten sich die Opfer in einer Bankfiliale aufgehalten, die von Gewalttätern in Brand gesetzt wurde. Es sei in insgesamt 7 marokkanischen Städten zu Ausschreitungen gekommen, sagte der Minister weiter. Bei Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei seien fast 130 Menschen verletzt worden. Die Polizei habe 120 Menschen festgenommen. Die Übergangsregierung in Tunesien hat einen neuen Außenminister ernannt. Der Diplomat Mulid Kefi habe den Posten übernommen, berichtet die offizielle tunesische Nachrichtenagentur. Kefi war zuvor unter anderem Botschafter in Indonesien. Der bisherige Außenminister Tunesiens war vor rund einer Woche zurückgetreten, nach nur 2 Wochen im Amt. Er war unter Druck geraten, nachdem er die französische Außenministerin Michelle Alliomari öffentlich gelobt hatte. Diese ist bei vielen Tunesiern unbeliebt, weil sie Ex-Präsident Ben Ali noch kurz vor dessen Sturz Unterstützung für seine Polizei angeboten hatte. In Jemen hat Staatspräsident Saleh den Demonstranten Anarchie und Gewalt vorgeworfen. Er werde sich der Gewalt der Straße nicht beugen, sagte er an einer Pressekonferenz in Sanaa. Laut Agenturmeldungen sind seit letzten Donnerstag in Jemen, dem ärmsten Land Arabiens, 12 Menschen ums Leben gekommen. Die Demonstranten fordern Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit und Korruption sowie den sofortigen Rücktritt von Präsident Saleh. Dieser will aber erst in 2 Jahren zurücktreten. Die politischen Unruhen in der arabischen Welt haben Auswirkungen auf den Autorennsport. Die Veranstalter der Formel 1 haben das Auftaktrennen in Bahrain abgesagt. Es hätte am 13. März stattfinden sollen. Offen ist, ob das Rennen allenfalls auf November verschoben wird. In Afghanistan hat ein Selbstmordattentäter nach Angaben der Behörden mehr als 30 Menschen mit in den Tod gerissen. Dutzende weitere wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Der Anschlag habe sich in einem Regierungsgebäude der Provinz Kunduz im Norden des Landes ereignet. In Irak sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 12 Menschen getötet worden. Laut einer irakischen Nachrichtenagentur gab es außerdem fast 20 Verletzte. Der Attentäter habe sich vor einem Polizeiposten in der Stadt Samarra in die Luft gesprengt. 2 Monate nach den Wahlen hat sich im Kosovo das neue Parlament zur ersten Sitzung getroffen. Damit ist der Weg frei für die Bildung einer Regierung und die Wahl eines Staatspräsidenten. Mit der Regierungsbildung war am Freitag Ministerpräsident Thaçi beauftragt worden. Dieser unterzeichnete am Wochenende eine Regierungskoalition mit kleineren Parteien. Darunter ist auch die Partei des kosovarisch-schweizerischen Unternehmers Becet Pazzoli, der Staatspräsident werden soll. Der britische Ölkonzern BP investiert gut 7 Milliarden Dollar in die Förderung von Öl und Gas in Indien. BP hat mit dem indischen Konzern Reliance Industries eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Das Engagement von BP ist eine der größten ausländischen Direktinvestitionen in der indischen Geschichte. Die Basler Zeitung streicht in ihrer Redaktion 8 von 90 Stellen. Den Abbau begründet das Medienhaus mit der wirtschaftlichen Lage. Für ein ausgeglichenes Budget seien Einsparungen nötig, hieß es. Für die 8 betroffenen Mitarbeitenden sei ein Sozialplan ausgearbeitet worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.684 Punkten, minus 0,5%. Und die Börse in New York ist wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro wird zu einem Franken 29,35 gehandelt, der Dollar zu 94,47 Rappen. Das Wetter. Morgen fällt besonders im Osten und entlang der Voralpen noch etwas Schnee. Ansonsten lockert die Bewölkung in den Alpen und im Mittelland tagsüber auf und es gibt sonnige Abschnitte. Im Westen und Wallis wird es sogar ziemlich sonnig. Im Süden scheint oft die Sonne, im Südtessin liegt Hochnebel. Die Temperatur erreicht im Norden rund 3 Grad, im Süden 10 Grad. Am Mittwoch hat es zuerst Hochnebelfelder, später wird es in der ganzen Schweiz dann ziemlich sonnig. Im Norden bleibt es mit Bise kalt, bei rund 2 Grad, im Süden gibt es rund 11 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Schicken Sie Gaddafi bald in die Wüste? Was man über die Situation in Libyen weiß, wie Europa reagiert und wie der Experte das alles einschätzt, unser Schwerpunkt. Dann.
Les prix, c'est par exemple à 2 pièces, ça peut monter jusqu'à 2000 francs.
2000 Franken für 2 Zimmer in Genf, an Rhône und Limmat, sind exorbitante Mieten schon lange ein Problem. Jetzt beschäftigen sie auch Bundesbern. Rahm Emanuel frisst Kreide. Der ruppige Stabschef von Barack Obama will nämlich ins Rathaus von Chicago. Und ein Zimmer für 12 Köpfe und 2 Kühe. Augenschein im Norden von Pakistan, ein halbes Jahr nach der großen Flut. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter drs.ch. Seit 4 Jahrzehnten regiert der libysche Revolutionsführer den Wüstenstaat mit eiserner Hand. Doch plötzlich stellt sich die Frage, ob die Welle des Protests im arabischen Raum demnächst sogar Gaddafi wegspült. Teile Libyens scheinen seiner Macht entglitten. Die Proteste erreichten die Hauptstadt. Martin Durr fasst zusammen.
Das Feuer hat am Rand des Landes begonnen, im Osten, in Benghazi und Al-Baida. Man kann davon ausgehen, dass die Regierung die Kontrolle dort bereits verloren hat. Fernsehbilder zeigen Demonstranten auf Panzern und offensichtlich im Besitz schwerer Kriegswaffen. Möglicherweise haben sie diese im Kampf erobert. Es gibt aber auch Berichte, die behaupten, Polizisten und Militärs seien zu den Aufständischen übergelaufen. Der Brand im Osten hat sich dann mit großem Tempo der Hauptstadt Tripolis genähert. In den Küstenstädten Ras Lanuf, Sirte, Sawiya oder Suara soll sich die Protestbewegung bereits durchgesetzt haben. Und auch in der Hauptstadt Tripolis haben Gaddafis Streitkräfte nicht mehr alles im Griff. Nachrichtenagenturen melden, die Revolte sei auch dort sichtbar. Das Haus des Volkes, das Parlamentsgebäude, stehe in Flammen. Ein Fernsehsender und mehrere Polizeiposten seien verwüstet worden. Das Regime von Oberst Muammar Gaddafi gerät zunehmend auch vom Innern des Systems unter Druck. Absetzbewegungen sind zu beobachten. Botschafter gehen auf Distanz zu ihrer Regierung. Ein früherer Sprecher des Regimes kritisiert die libysche Führung scharf wegen ihrer Gewalt gegen das eigene Volk. Und der Justizminister quittiert seinen Dienst aus Protest gegen den Versuch, die Oppositionsbewegung im Blut zu ertränken. Das alles zeigt, dass der Mut wächst, sich offen gegen die Diktatur Gaddafis zu stellen. Aber gefährlicher noch könnten diesem die Stammesführer werden, welche die Protestbewegung öffentlich unterstützen. Darunter Aref Ali Nayet, der Chef der Warfla, des größten libyschen Stammes. Dieser kritisierte gegenüber der britischen BBC die Regierung und sagte, er erwarte, dass auch die anderen Stämme sich gegen Gaddafis Politik wenden.
I think the only people that are still cheering are people who have vested interests and who know that they're totally finished if Gaddafi goes. I think all the Libyan people are united.
Das libysche Volk sei geeint im Protest. Nur noch jene jubelten Gaddafi zu, die wüssten, dass sie nach dem Sturz des Diktators verloren wären. Und Mohamed Ali Abdallah von der Nationalen Front zur Rettung Libyens, einer Gruppierung von Dissidenten in London, glaubt, der Untergang Gaddafis sei bereits unausweichlich. Der Zenit sei überschritten.
I think the country has surpassed the tipping point. Right now it's a one-way road towards an uprising and towards toppling this regime. Yet he does have a lot of firepower militarily as well as through mercenaries and other people that he's bought and he's going to use all of it.
Jetzt sei Libyen auf einer Einbahnstraße, die am Ende zum Sturz des Regimes führe. Aber, warnt Abdallah, Gaddafi habe militärische Macht, jede Menge Waffen und Söldner und er werde nicht zögern, all seine Mittel einzusetzen. Daran hat gestern Nacht auch Gaddafis Sohn Saif al-Islam keinen Zweifel gelassen. Wir werden kämpfen bis zur letzten Kugel, sagte er. Das Bürgerkriegsszenario, das er heraufbeschworen hat, wird stündlich wahrscheinlicher.
Martin Dorrer. Ich habe mit Arnold Hottinger, dem Doyen der Nahost-Spezialisten hierzulande, über die Lage in Libyen gesprochen und ihn zuerst gefragt, ob Gaddafis Regime seiner Meinung nach am Ende sei.
Es sieht sehr so aus. Es ist auf dem absteigenden Ast. Wie lange der Abstieg noch dauern kann, ist sehr schwer zu sagen. Aber dass es dem Ende zugeht, scheint sehr wahrscheinlich.
Gaddafi verliert ja reihum an Unterstützung. Auf wen kann er sich denn jetzt überhaupt noch stützen?
Nun, seine Hauptstützen waren immer die Familien. Aber er hat seine Schwäger und seine Söhne lauter Armeeeinheiten vorgesetzt. Es gibt keine eigentliche Armee, sondern es gibt Brigaden, die gegeneinander ausbalanciert sind und jedes Mal unter dem Kommando von einem dieser privilegierten Präsidentensöhne oder Verwandten stehen. Es scheint nun so zu sein, dass manche dieser Brigaden sich gemeutert haben und nun einfach sich gestellt haben gegen den wahrscheinlich unbeliebten Oberkommandanten, der ihnen da aufgesetzt worden ist und auf die Seite der Bevölkerung getreten sind. In Benghazi hört man, einige haben ihre Waffen abgegeben und andere sind direkt übergegangen zur Bevölkerung.
Das heißt, diese Söhne haben die Armee nicht unter Kontrolle?
Nein, ich nehme an, die sind ähnlich unbeliebt, wie man das von vielen Gaddafi-Söhnen sogar im Ausland mitbekommen hat. Und wenn eben die eiserne Faust, die Angst gemacht hat, einmal sich lockert, nicht wahr, dann warum sollen wir denen doch gehorchen?
Libyen ist ja auch sehr stark von Stämmen geprägt. Offenbar haben sich auch wichtige Stämme auf der Seite der Demonstranten gestellt. Wie bedrohlich ist denn das für das Regime von Gaddafi?
Sehr wichtig. Auch die Stadtleute wissen, zu welchem Stamm gehöre ich. Und sie hören auf die Stimmen ihrer Stammesführer. Das sind so die Vaterfiguren, aber die ja Millionen von Söhne haben. Nicht wahr? Und das ist außerordentlich wichtig. Also ich glaube, der Gaddafi hat auch immer versucht, die Stammesführer auf seiner Seite zu halten. Und nun sind sie abgesprungen. Man hört von immer mehr von diesen bedeutenden Stammesführern, die nicht mehr mitmachen wollen. Auch da ist es eben so, wenn man nicht mehr Angst haben muss vor dem Diktator, warum soll man ihm dann noch gehorchen?
Und die Geistlichen, die heute gesagt haben, es sei eine Pflicht für jeden Muslim, sich gegen Gaddafi zu stellen?
Sicher auch. Die waren unter Druck und sind froh, von dem Druck wegzukommen. Das ist sogar eine Gewissensfrage für die, nicht wahr? Können wir wieder echten Islam predigen oder müssen wir Regime-Islam formulieren?
Sie haben vorher den Osten des Landes angesprochen, Benghazi, die zweitgrößte Stadt, war auch das Zentrum dieser Proteste von Beginn weg. Ist denn das Land faktisch schon geteilt?
Sicher. Man hat den Eindruck, die Cyrenaika hat...
libysche Revolutionsführer den Wüstenstaat mit eiserner Hand. Doch plötzlich stellt sich die Frage, ob die Welle des Protests im arabischen Raum demnächst sogar Gaddafi wegspült. Teile Libyens scheinen seiner Macht entglitten, die Proteste erreichten die Hauptstadt. Martin Dorrer fasst zusammen.
Das Feuer hat am Rand des Landes begonnen, im Osten, in Benghazi und Al-Baida. Man kann davon ausgehen, dass die Regierung die Kontrolle dort bereits verloren hat. Fernsehbilder zeigen Demonstranten auf Panzern und offensichtlich im Besitz schwerer Kriegswaffen. Möglicherweise haben sie diese im Kampf erobert. Es gibt aber auch Berichte, die behaupten, Polizisten und Militärs seien zu den Aufständischen übergelaufen. Der Brand im Osten hat sich dann mit großem Tempo der Hauptstadt Tripolis genähert. In den Küstenstädten Ras Lanuf, Sirte, Sawiya oder Suara soll sich die Protestbewegung bereits durchgesetzt haben. Und auch in der Hauptstadt Tripolis haben Gaddafis Streitkräfte nicht mehr alles im Griff. Nachrichtenagenturen melden, die Revolte sei auch dort sichtbar. Das Haus des Volkes, das Parlamentsgebäude, stehe in Flammen. Ein Fernsehsender und mehrere Polizeiposten seien verwüstet worden. Das Regime von Oberst Muammar Gaddafi gerät zunehmend auch vom Innern des Systems unter Druck. Absetzbewegungen sind zu beobachten. Botschafter gehen auf Distanz zu ihrer Regierung. Ein früherer Sprecher des Regimes kritisiert die libysche Führung scharf wegen ihrer Gewalt gegen das eigene Volk. Und der Justizminister quittiert seinen Dienst aus Protest gegen den Versuch, die Oppositionsbewegung im Blut zu ertränken. Das alles zeigt, dass der Mut wächst, sich offen gegen die Diktatur Gaddafis zu stellen. Aber gefährlicher noch könnten diesem die Stammesführer werden, welche die Protestbewegung öffentlich unterstützen. Darunter Aref Ali Nayet, der Chef der Wachfla des größten libyschen Stammes. Dieser kritisierte gegenüber der britischen BBC die Regierung und sagte, er erwarte, dass auch die anderen Stämme sich gegen Gaddafis Politik wenden.
I think the only people that are still cheering are people who have vested interests and who know that they're totally finished if Gaddafi goes. I think all the Libyan people are united.
Das libysche Volk sei geeint im Protest. Nur noch jene jubelten Gaddafi zu, die wüssten, dass sie nach dem Sturz des Diktators verloren wären. Und Mohamed Ali Abdallah von der Nationalen Front zur Rettung Libyens, einer Gruppierung von Dissidenten in London, glaubt, der Untergang Gaddafis sei bereits unausweichlich. Der Zenit sei überschritten.
I think the country has surpassed the tipping point. Right now it's a one-way road towards an uprising and towards toppling this regime. Yet he does have a lot of firepower militarily as well as through mercenaries and other people that he's bought and he's going to use all of it.
Jetzt sei Libyen auf einer Einbahnstraße, die am Ende zum Sturz des Regimes führe. Aber, warnt Abdallah, Gaddafi habe militärische Macht, jede Menge Waffen und Söldner und er werde nicht zögern, all seine Mittel einzusetzen. Daran hat gestern Nacht auch Gaddafis Sohn Saif al-Islam keinen Zweifel gelassen. Wir werden kämpfen bis zur letzten Kugel, sagte er. Das Bürgerkriegsszenario, das er heraufbeschworen hat, wird stündlich wahrscheinlicher.
Martin Dorrer. Ich habe mit Arnold Hottinger, dem Doyen der Nahost-Spezialisten hierzulande, über die Lage in Libyen gesprochen und ihn zuerst gefragt, ob Gaddafis Regime seiner Meinung nach am Ende sei.
Es sieht sehr so aus. Es ist auf dem absteigenden Ast. Wie lange der Abstieg noch dauern kann, ist sehr schwer zu sagen. Aber dass es dem Ende zugeht, scheint sehr wahrscheinlich.
Gaddafi verliert ja reihum an Unterstützung. Auf wen kann er sich denn jetzt überhaupt noch stützen?
Nun, seine Hauptstützen waren immer die Familien. Aber er hat seine Schwäger und seine Söhne lauter Armeeeinheiten vorgesetzt. Es gibt keine eigentliche Armee, sondern es gibt Brigaden, die gegeneinander ausbalanciert sind und jedes Mal unter dem Kommando von einem dieser privilegierten Präsidentensöhne oder Verwandten stehen. Es scheint nun so zu sein, dass manche dieser Brigaden sich gemeutert haben und nun einfach sich gestellt haben gegen den wahrscheinlich unbeliebten Oberkommandanten, der ihnen da aufgesetzt worden ist und auf die Seite der Bevölkerung getreten sind. In Benghazi hört man, einige haben ihre Waffen abgegeben und andere sind direkt übergegangen zur Bevölkerung.
Das heißt, diese Söhne haben die Armee nicht unter Kontrolle?
Nein, ich nehme an, die sind ähnlich unbeliebt, wie man das von vielen Gaddafi-Söhnen sogar im Ausland mitbekommen hat. Und wenn eben die eiserne Faust, die Angst gemacht hat, einmal sich lockert, nicht wahr, dann warum sollen wir denen doch gehorchen?
Libyen ist ja auch sehr stark von Stämmen geprägt. Offenbar haben sich auch wichtige Stämme auf der Seite der Demonstranten gestellt. Wie bedrohlich ist denn das für das Regime von Gaddafi?
Sehr wichtig. Auch die Stadtleute wissen, zu welchem Stamm gehöre ich. Und sie hören auf die Stimmen ihrer Stammesführer. Das sind so die Vaterfiguren, aber die ja Millionen von Söhne haben. Nicht wahr? Und das ist außerordentlich wichtig. Also ich glaube, der Gaddafi hat auch immer versucht, die Stammesführer auf seiner Seite zu halten. Und nun sind sie abgesprungen. Man hört von immer mehr von diesen bedeutenden Stammesführern, die nicht mehr mitmachen wollen. Auch da ist es eben so, wenn man nicht mehr Angst haben muss vor dem Diktator, warum soll man ihm dann noch gehorchen?
Und die Geistlichen, die heute gesagt haben, es sei eine Pflicht für jeden Muslim, sich gegen Gaddafi zu stellen?
Sicher auch. Die waren unter Druck und sind froh, von dem Druck wegzukommen. Es ist sogar eine Gewissensfrage für die, nicht wahr? Können wir wieder echten Islam predigen oder müssen wir Regime-Islam formulieren?
Sie haben vorher den Osten des Landes angesprochen. Benghazi, die zweitgrößte Stadt, war auch das Zentrum dieser Proteste von Beginn weg. Ist denn das Land faktisch schon geteilt?
Sicher. Man hat den Eindruck, die Cyrenaika hat nur noch ein paar Truppen, die sich irgendwo verschanzt haben, aber die Dörfer und Städte sind in der Hand der Opposition. In Tripolis gibt es auch Opposition, aber die Lage ist nicht so klar. Es gibt natürlich in Tripolis viele Günstlinge des Regimes. Dort war das Regime zu Hause und da gibt es Leute, die ihre Karriere kompromittiert sehen und versuchen, die zu retten, indem sie sich noch einmal einsetzen für das Regime. Aber ich glaube, das sind auch abbröckelnde Positionen.
Im Osten, wo die Opposition stark ist, dort liegen ja auch die größten Ölvorkommen des Landes. Heißt das, Gaddafi geht auch das Öl und damit das Geld aus?
So schnell geht das nicht mit dem Geld. Das wäre eine Frage. Wenn Gaddafi noch 2 Monate da wäre, dann wären die Geldfragen so wichtig. Aber wenn es noch 3 Tage geht, kommt es aufs Geld nicht mehr an. Die Ölquellen sind tief im Land, im Inneren des Landes, die praktisch unbewohnt sind. Aber sie gehen eben durch die Randprovinzen hindurch mit den Öllinien. Und da hat der Savia-Stamm schon gedroht, in 24 Stunden werde er die Ölpipelines, nicht wahr, die Rohrleitungen, die durch sein Gebiet gehen, kappen.
Arnold Hottinger, einer von Gaddafis Söhnen, hat gestern in einer Fernsehansprache zugegeben, es sei ein Fehler gemacht worden bei der Niederschlagung der Proteste. Und er hat Reformbereitschaft signalisiert. Wieso eigentlich der Sohn und nicht Muammar Gaddafi selbst?
Das ist das akzeptable Gesicht des Regimes. Der Sohn war immer so die liberale Fassade und er wollte wahrscheinlich auch wirklich liberalisieren, aber er wusste, er kann es nicht tun ohne Zustimmung seines Vaters. Und er war dann immer so eine liberale Randfigur, die aber nicht ganz fallen gelassen wurde. Und er wurde nun vorgeschoben, um zu versuchen, einen Versöhnungsakt letzter Stunde einzurichten. Ist aber nicht gegangen. Der Eindruck ist, die Bevölkerung hat ihn abgelehnt. Das haben wir schon oft gehört. Viele Versprechungen für Reformen bekommen, wollen wir nicht mehr noch einmal hören.
Das heißt aber auch, dass eine Übergabe der Macht an den als eben pragmatischer geltenden Sohn Saif al-Islam kein Ausweg ist für das Regime.
Sieht im Augenblick nicht so aus. Vielleicht kann er sich noch irgendwie retten, aber wahrscheinlich ist eben die ganze Familie gefallen, gestürzt.
Ist denn der Konflikt in Libyen auch ein Generationenkonflikt? Weil immerhin ist ja die Hälfte aller Libyer jünger als 25 Jahre und hat somit auch nicht miterlebt, wie Libyen unter Gaddafi an Wohlstand ja doch auch gewonnen hat.
Ja, das ist sicher so. Das ist in all diesen arabischen Rebellionen oder Aufständen, Demonstrationen so. Es ist immer diese junge Generation, die nicht wirklich hat mitmachen können, die keine Arbeitsposten gefunden hat. Auch in Libyen ist 30% Arbeitslosigkeit und 33% der Bevölkerung unter 24 Jahren. Das sind die, die eben nicht eingefasst worden sind in das Regime, die nicht von ihm haben profitieren können und die für ihre Zukunft nicht sehen, wie sie profitieren könnten und die schon deshalb sagen, also so geht es nicht weiter.
Gaddafi regiert Libyen seit 42 Jahren, er hat ein Regime aufgezogen, das sehr repressiv ist, noch repressiver als das der Nachbarstaaten ist oder war. Was heißt das für ein Libyen nach Gaddafi? Gibt es da überhaupt irgendjemanden, irgendwelche Personen oder Strukturen, die eine gewisse Stabilität bieten könnten?
Es wird sicher sehr schwierig werden. Sicher ist eine Art politischer Wüste da, nachdem Gaddafi, der ja auch seine ideologischen Ideen hatte und das ganz systematisch durchführen wollte, das Volk regiert sich selbst. Aber ich sage dem Volk, wie es sich regieren muss, nicht wahr? Da ist ein Vakuum da. Ich glaube, die einzigen politischen Kräfte, die man sehen kann, sind immer noch diese Stammesführer. Das ist so wie das Urgewächs der Politik in einem arabischen, in einem Wüstenland. Und die müssten eigentlich zusammenkommen und sagen, was ist das neue Regime, wie können wir das neue Regime einrichten. Bestimmt soll das demokratisch werden, aber die Demokratie kann ja auch nicht mit dem Zauberstab produziert werden.
Und glauben Sie, dass diese Stammesführer sich einigen könnten oder dass die sich bekriegen würden?
Nein, bekriegen werden sich nicht, aber sie werden lange miteinander reden.
Arnold Hottinger, der Libyen und den arabischen Raum seit Jahrzehnten beobachtet, als Islamwissenschaftler und als Journalist. Hottinger war Korrespondent für Schweizer Radio DRS und mehr als 30 Jahre lang für die Neue Zürcher Zeitung. Die Ereignisse in Libyen lösen heute auch in Brüssel Hektik aus. Die Außenminister der Europäischen Union trafen sich eigentlich zu einer regulären Sitzung. Doch die jüngsten Entwicklungen zwangen sie zu Echtzeitdiplomatie. Eine schwierige Übung. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Die EU verfügt über eine Außenbeauftragte, die für eine gemeinsame Außenpolitik aus einem Guss sorgen soll. Und sie verfügt über 27 EU-Außenminister aus 27 Ländern, die die Aufgabe dieser Außenbeauftragten schier unmöglich machen.
I hope that in Libya there will be a peaceful reconciliation as proposed by Mr. Saif al-Islam Gaddafi yesterday.
Er hoffe auf die von Gaddafis Sohn gestern vorgeschlagene friedliche Versöhnung in Libyen, sagte der italienische Außenminister heute vor der Sitzung. Sein finnischer Kollege hält das für Wunschdenken.
It is the job of the leadership of Libya to listen to its people. And to be quite honest, listening to people doesn't mean that you should be using a machine gun.
Die libysche Führung müsse auf ihre Bevölkerung hören und dazu brauche man bekanntlich kein Maschinengewehr. Die Gewalt macht auch dem maltesischen Außenminister Sorgen, aber ganz anders.
We are worried about the start of a civil war in Libya. And therefore I also think that the European Union should be in favor of the territorial integrity of Libya. And we should strive for stability. And therefore we have to be very careful what to do and what to say.
Er fürchte sich vor einem Bürgerkrieg in Libyen, die EU müsse auf Stabilität setzen und sehr vorsichtig handeln und reden. Sein britischer Kollege tat das Gegenteil.
Britain is calling for there to be access for international human rights monitors to.
Die libysche Regierung müsse die Gewalt gegen die Bevölkerung sofort stoppen. Sie müsse Menschenrechtsüberwacher ins Land lassen, das Internet öffnen, Journalisten arbeiten lassen, die Vorfälle in Benghazi untersuchen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Das Regime Gaddafis müsse sehr viel weitreichendere Reformen in Aussicht stellen und die Sicherheit von Ausländern im Land garantieren. Der Brite und der Finne haben vielleicht Leichtreden. Ihre Länder liegen fernab von Libyen, fernab vom Flüchtlingsstrom, den Italien und Malta fürchten, wenn in Libyen die Regierung stürzt. Auch vom vielen Öl, das Libyen den Europäern liefert, war heute immer wieder die Rede. Und so trat nach einer langen Sitzung schließlich eine kurz angebundene EU-Außenbeauftragte vor die Presse.
Europe should be judged by its ability to act in the short, medium and long term in its neighborhood.
Europa müsse daran gemessen werden, ob es kurz-, mittel- und langfristig in seiner Nachbarschaft handeln könne.
We condemn the ongoing repression against demonstrators in Libya and deplore.
Die EU verurteile die anhaltende Repression gegen Demonstrierende in Libyen und bedauere die Gewalt und den Tod von Zivilisten und sie fordere ein sofortiges Ende der Gewalt. Meinungs- und Versammlungsfreiheit seien Menschenrechte. Der Ruf nach Reformen müsse ernst genommen werden in einem echten, offenen Dialog unter libyscher Führung. Das sind nur Worte, aber es sind die Worte, auf die sich 27 Außenminister einigen konnten. Und in der Diplomatie handelt man oft mit Worten.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Die weiteren Stationen sind Chicago. Dort will Obamas Mann fürs Grobe Bürgermeister werden. Und Pakistan, dort ist die Nothilfe vorbei, nicht aber die Not. Doch zuerst Genf. In Genf stehen 500 von 500 Wohnungen gerade mal zwei leer. Die Wohnungsnot ist noch dramatischer als in Zürich oder Basel. Nun holt Genf zum Befreiungsschlag aus. Mitten in der Stadt sollen 12.000 neue Wohnungen gebaut werden. Die Reportage von Patrick Mühlhauser.
Nur 15 Tramminuten vom Genfer Bahnhof im Quartier La Praye, ganz in der Nähe des Fußballstadions. Vor einem Gebäude steht eine Gruppe Männer, jeder mit einer Zigarette in der Hand. Rauchpause.
Pour le logement, oui, c'est peut-être une bonne idée de créer 10.000 nouveaux logements, parce qu'il n'y a pas assez de place, ouais.
10.000 neue Wohnungen, super, findet dieser Büroangestellte. Es fehle an Angeboten in Genf. Sein junger Arbeitskollege kann ein Lied davon singen. Er könne nicht bei seinen Eltern ausziehen. Wenn es freie Wohnungen gäbe, dann seien sie zu teuer.
Moi, ça fait 4 mois que je recherche un logement.
Les prix, c'est par exemple à deux pièces, ça peut monter jusqu'à 2000 francs par mois, selon les quartiers.
2000 Franken Monatsmiete müsse man für eine Zweizimmerwohnung rechnen, wobei in Genf die Küche als Zimmer gilt. Das Parking Étoile, mit dem Lift geht's hinauf aufs Dach.
Bonjour, je m'appelle Pascal Lorenz, je suis la directrice du projet Praia Cassia Vernet. Et puis là où on est en fait au cœur du périmètre, là où se rejoignent les trois communes, Genève, Lancier et Carouge, qui sont concernées par ce périmètre PAV.
Pascal Lorenz ist Direktorin des Projektes Praia Acacia Verne, das die drei Gemeinden Genf, Lancy und Carouge vereint. Sie steht mitten im Herzen dieser riesigen Industriezone mit einer Fläche von 450 Fußballfeldern.
On voit que c'est des bâtiments bas qui ont un, deux niveaux. C'est une sous-utilisation de ce périmètre.
Die Gebäude seien meist nur ein, zwei Stockwerke hoch. Das Gelände sei schlecht genutzt, erklärt die ehemalige Architektin. Künftig sollen hier 10.000 bis 12.000 neue Wohnungen entstehen und ebenso viele Arbeitsplätze. Verdichtetes Bauen ist geplant, mehrere Hochhäuser bis 175 Meter hoch. Ein urbanistisches Projekt, das zu den größten in Europa zählt. Passanten an der Bushaltestelle vor dem Parking sind skeptisch. Die vielen Rekurse würden das Projekt verzögern, glaubt ein Mann. In der Tat baut Genf jährlich bloß 1200 neue Wohnungen. Das reicht bei weitem nicht, um die 5000 Zuzüger unterzubringen. Die Personenfreizügigkeit mit der EU hat die Situation verschärft. Die boomende Wirtschaftsmetropole Genf ist Opfer ihres eigenen Erfolges geworden.
On est tous un peu obligé de partir en zone frontalière pour trouver quelque chose.
Viele müssten über die Grenze nach Frankreich ausweichen, um eine Wohnung oder ein Haus zu finden, erklärt dieser Mann, der auf den Bus wartet. Ein Projekt wie La Praia wäre gut, findet eine Frau. Doch werden die Wohnungen auch bezahlbar sein, fragt sie.
Ça dépend ce qu'ils projettent concrètement, si c'est des appartements qui permettent de à bas prix.
Pascal Lorenz läuft auf dem Dach des Parkings zur Südseite. Sie kann die Passantin beruhigen. Der Staat besitze 80% des Bodens. Nach heftigem Widerstand des Mieterverbandes habe sich dieser verpflichtet, auf seinem Boden nur Mietwohnungen zu erschwinglichen Preisen zu bauen. Ein Drittel Sozialwohnungen, ein weiteres Drittel Genossenschaftswohnungen.
Ce qui est quand même un bel effort pour contribuer à résorber cette pénurie de logements.
Beim letzten Drittel soll der freie Markt spielen. Allerdings, der Staat hat das Land, auf dem das Projekt geplant ist, im Baurecht an Unternehmen abgegeben. Bis 2050 könnten diese alles blockieren.
Et c'est en dialoguant avec tous ces interlocuteurs que nous sommes en train de trouver des solutions.
Man führe Gespräche mit den betroffenen Unternehmen, sagt Pascal Lorenz. Ihr Ziel sei es, bereits 2013 mit dem Bau der ersten Wohnungen zu beginnen.
Patrick Mühlhauser aus Genf. Was tun gegen hohe Mietpreise und Wohnungsknappheit? Das fragen sich nicht nur die Genfer. Im eidgenössischen Wahljahr kommen auch Politikerinnen und Politiker auf Bundesebene nicht darum herum, sich mit den teuren Wohnungen in immer mehr Schweizer Städten und Agglomerationen zu befassen. Über die besten Rezepte gegen die Wohnungsnot gehen die Meinungen allerdings weit auseinander. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Die SP ist politisch in die Offensive gegangen und fordert erschwinglichen Wohnraum für alle. Ob in der nationalen Politik, auf Kantonsebene oder in den Gemeinden, die Sozialdemokraten würden jetzt überall aktiv bei diesem Thema, verspricht Parteichef Christian Löwra selbstbewusst.
Die SP kontrolliert die größten Schweizer Städte. Wir haben nie so viele Regierungsrätinnen und Regierungsräte als jetzt gehabt. Wir werden im kommenden Wahlkampf dieses Thema der Wohnung im Zentrum der Auseinandersetzung stellen.
Wenn es in den Schweizer Städten für immer weniger Menschen möglich sei, eine bezahlbare Wohnung zu finden, dann sei der Staat gefordert. So der Tenor im neuen SP-Papier. Die Sozialdemokraten verlangen, dass Städte und Kantone ihr eigenes Land nur noch für gemeinnützige Wohnbauprojekte im Baurecht abgeben sollen. Außerdem soll der Bund Städte und Gemeinden dazu verpflichten, genügend Wohnraum für Menschen mit mittleren und niederen Einkommen zur Verfügung zu stellen. Man orientiere sich an ein Modell der Stadt Zug, wo ein Fünftel der Bauzone für Sozial- und Familienwohnungen vorgesehen sei.
Ein Fünftel, das zu Kostenmieten angeboten wird, das heißt ein Fünftel, das dem Markt entzogen wird.
Und ebenso nötig sei ein verbesserter Kündigungsschutz. denn man müsse die Mieterinnen und Mieter vor Immobilienspekulanten schützen. Aber auf bürgerlicher Seite stoßen diese SP-Ideen auf starken Widerstand. Es würden nicht mehr Wohnungen gebaut, wenn man die Vorschriften und den Kündigungsschutz verschärfe, meint SVP-Nationalrat Hans Rutschmann.
Hier haben wir bereits weitgehende Vorschriften und wenn man das noch verschärfen würde, dann würde für einen Investor das Erstellen von Wohnungen noch weniger interessant und es wäre geradezu kontraproduktiv.
In die gleiche Kerbe schlägt auch FDP-Nationalrat und Bauunternehmer Philipp Müller. Man müsse bürokratische Hürden abbauen, damit es einfacher sei, Wohnungen und Häuser zu bauen. So sein Credo. Die heutige Situation sei häufig unbefriedigend.
Wenn Industriebrachen beispielsweise umgenutzt werden sollen und Gestaltungspläne, Überbauungspläne eingereicht werden und dann halt haufenweise Einsprachen kommen, dann ist es einfach absehbar, das wird jahrelang dauern, bis man mit dem Bau beginnen kann, weil halt die Verwaltungsinstanzen und die Gerichte überlastet sind.
Und für dieses Problem müsse die Politik eine Lösung finden, sagt Philipp Müller. Auch wenn beim Thema Wohnungsbau die Meinungen zwischen links und rechts weit auseinandergehen, bei einem Punkt ist ein Konsens möglich. Es soll mehr verdichtet, also in die Höhe gebaut werden, damit mehr Wohnraum entsteht. Gerade in einem kleinen, eng besiedelten Land wie der Schweiz sei das sinnvoll, sagt CVP-Nationalrätin Esther Ecker.
Wir müssen verdichteter bauen und nur so können wir dann eben auch einen Teil unserer Landschaft, unseres ländlichen Raumes auch wirklich erhalten, wenn wir in den urbanen Gebieten diese Verdichtung noch stärker zulassen.
Man ist sich aber auch einig, dass selbst das verdichtete Bauen nicht das Ei des Kolumbus ist, mit dem man schnell für günstige Wohnungen sorgen kann. Die Politik könne nicht alle Probleme regeln, gibt Philipp Müller zu bedenken. Trotz der Diskussion um die Arbeitspendler findet er, die Menschen sollten etwas flexibler sein bei der Wahl ihres Wohnortes.
Die Preisgefälle zwischen Zentren, zwischen Agglomerationen, die gesucht sind, und ländlichen Gebieten, die sind enorm, sodass nur schon 20 Minuten Fahrweg eine Mietzinsreduktion von bis zu 50% ausmachen kann.
Hier kommt erneut Widerspruch von der politischen Linken. Wenn in den Städten nur noch besser Verdienende wohnten, dann führe das zu einer sozialen Segregation, sagt die SP. Dabei müsste doch die Politik dafür sorgen, dass in den Städten verschiedene Bevölkerungsschichten zusammenleben könnten.
Chicago ist im Moment so etwas wie die heimliche Hauptstadt der USA. Präsident Obama hat dort seine Machtbasis und er wird auch seine Wiederwahlkampagne von Chicago aus lancieren. Einer seiner engsten politischen Weggefährten will sich gar ganz auf die Gemeindepolitik der Metropole am Michigansee konzentrieren, Rahm Emanuel. Er war bis vor kurzem Stabschef im Weißen Haus, jetzt kandidiert er in Chicago als Bürgermeister. Morgen wird gewählt und Rambo, wie man den forschen Politiker gern nennt, ist der große Favorit. Max Ackermann berichtet.
Rahm Emanuel ist berüchtigt für seine einschüchternden Umgangsformen und seine grobe Sprache. Doch jetzt im Wahlkampf zu Hause in Chicago gibt sich Rambo sanft. Keine Flüche, keine sogenannten Four-Letter-Words, jedenfalls nicht solche im üblichen Sinn.
I've been waiting for this entire campaign to finally use a four-letter-word in public. Today I get to use one. Jobs, J-O-B-S.
Das Vierbuchstabenwort Jobs soll ein besonderer Kraftausdruck sein, signalisiert der Kandidat. Gut 300.000 Arbeitsplätze hat die Region Chicago in den letzten 3 Jahren verloren. Jetzt sollen sie mit aller Macht zurückgeholt werden. Und wenn einer Macht hat, dann Rahm Emanuel.
We could not have accomplished what we've accomplished without Rahm's leadership.
Präsident Obama hatte den heute 51-jährigen Emanuel in den innersten Führungszirkel geholt und ihn zu seinem Stabschef gemacht. Dort war Emanuel sowohl Strippenzieher hinter wie Mann fürs Grobe vor den Kulissen. Schon Präsident Clinton hatte er als Berater gedient, später vertrat er Chicago als Abgeordneter im Repräsentantenhaus und zwischendurch machte er schnell als Investmentbanker ein Millionenvermögen. Nun zieht es Rahm Emanuel zurück in die Lokalpolitik.
No other American city can match what Chicago offers. We are home to international companies.
Das Loblied auf seine Heimatstadt ist lang und wirkt echt. Und doch fragen sich manche, warum jemand die ganz große Politbühne verlässt, um sich dann mit Schneeräumung, Nahverkehr oder Wasserversorgung herumzuschlagen. Die Antwort ist wohl, Chicago ist mehr als nur die drittgrößte Stadt der USA. In der langen Amtszeit des jetzigen Bürgermeisters Richard Daley hatte sich die alte Industriehochburg in eine moderne Kultur- und Dienstleistungsmetropole mit globaler Ausstrahlung verwandelt. Und auch politisch ist Chicago ein Powerhouse. Daleys Bruder Bill ist Obamas neuer Stabschef und der Präsident selber hat seine Machtbasis nach wie vor in der Windy City. Probleme gibt's allerdings auch in Chicago zuhauf. Die Reichen werden immer reicher, die Armen ärmer, die Stadt ist hochverschuldet, die Pensionskassen sind dramatisch unterfinanziert. Hier Auswege zu finden, werde ganz, ganz schwierig, sagt Lawrence Mzal von der Civic Federation, einem wirtschaftsnahen Forschungsinstitut.
The ways out are really very politically difficult and painful.
Umso mehr suchten sich die Leute einen starken Bürgermeister.
Certainly, people in Chicago want a strong leader, but I would say Rahm Emanuel is someone who personifies strength. Gary Chico.
Nicht nur Rahm Emanuel erfülle diese Voraussetzung, meint er, um Objektivität bemühte Forscher. Auch mehrere seiner Gegenkandidaten gelten als taffe Macher.
The toughness that Chicagoans really admire and respect in their mayoral candidates.
Das mag sein, doch Rambo scheint sie alle an die Wand zu drücken. Er hat doppelt so viel Wahlkampfgeld zur Verfügung wie alle anderen zusammen, ist in der Geschäftswelt fest verankert, kann aber auch bei der ärmeren Bevölkerungsgruppe punkten, bei den Schwarzen vor allem, weil ihn Präsident Obama unterstützt. Die Frage ist eigentlich nur noch, ob es Rahm Emanuel schon im ersten Wahlgang schafft oder ob er im April in eine Stichwahl muss.
USA-Korrespondent Max Ackermann. Es ist 18.36 Uhr, Sie hören Echo der Zeit. Es war eine Flut von gigantischem Ausmaß, die letzten Juli Pakistan heimsuchte. Rund 6 Millionen Menschen waren betroffen, mehr als 1200 verloren ihr Leben, gegen 300.000 Häuser wurden zerstört oder schwer beschädigt. Heute, ein halbes Jahr später, leben noch immer 140.000 Pakistanerinnen und Pakistaner in Lagern. Und diejenigen, die zurückgekehrt sind, finden oft nichts vor als Zerstörung, denn trotz Milliardenhilfe, Wiederaufbau hat bisher kaum stattgefunden. Karin Wenger war in Pakistan, in Nuschera.
Es regnet im kleinen Weiler Kandaro in der Nähe von Nuschera. Hier wohnt Rashid Khan. Im vergangenen Sommer stand das Hochwasser in seinem Haus 3,5 Meter hoch. Jetzt nach der Flut ist vom Haus ein Trümmerhaufen aus Ziegeln und Lehm übrig geblieben. Nur gerade ein einziges Zimmer mit einem halb eingestürzten Dach ist noch einigermaßen bewohnbar. Dort drängt sich die 12-köpfige Familie und 2 Kühe um eine Feuerstelle. Sie sind eben aus einem Regierungslager in der Nähe zurückgekehrt. Nicht freiwillig, wie Rashid betont. Die Regierungsvertreter hätten das Lager geschlossen, die Polizei habe sie unter Drohungen weggetrieben. Einige seien zu Verwandten gezogen. Er und seine Familie seien zurückgekehrt zu dem, was sie besessen, sagt Rashid Khan und zeigt auf die Trümmer, auf die beiden Kühe und 3 Ziegen. Ende Januar erklärte die pakistanische Regierung die Zeit der Nothilfe offiziell für beendet. Viele Flüchtlinge müssen seither aus eigener Kraft ihr Leben bestreiten. Die Wut auf die Regierung ist deutlich spürbar. Familien mit den richtigen Beziehungen hätten 20.000 Rupien bekommen, umgerechnet 200 Schweizer Franken. Auch solche im Lager. Ihm aber hätten sie nur gesagt, wenn ihr zurückgeht, geben wir euch Geld und bauen das Haus wieder auf. Bis jetzt aber sei niemand vorbeigekommen, um sich die Schäden anzuschauen, geschweige denn, um Geld zu geben, klagt Rashid Khan. Dass die Regierungsvertreter vor allem ihren Schützlingen und Verwandten halfen, stellten auch einige Hilfsorganisationen fest. Die UNO schätzt zudem auch die allgemeine Situation anders ein als die Regierung. Die Notlage dauere an, auch wenn das Wasser im Norden des Landes abgeflossen sei, sagt Manuel Bessler, Chef des UNO-Büros zur Koordination humanitärer Angelegenheiten.
In Sindh haben wir immer noch ungefähr 18 100 Quadratkilometer, und das ist ungefähr 2% der Oberfläche von Sint, die überflutet sind. Das heißt, Höfe, Häuser und daneben vor allem Agrarland, das nach wie vor nicht bestellt werden kann, wegen dem Wasser. Das Wasser ist stehend in diesen Gebieten, natürlich stark verschmutzt und verhindert, dass die Leute zurück können und ihr Leben wieder aufnehmen.
Gerade im Süden, in der Provinz Sindh, blieben die Leute auf humanitäre Hilfe angewiesen, auf Nahrungsmittel, Unterkunft, Trinkwasser und medizinische Versorgung. 140.000 Flutflüchtlinge leben dort noch immer in Lagern. Zudem leben etwa 200.000 Menschen in behelfsmäßigen Unterkünften, sagt die UNO. Andere, die zurückgekehrt sind, konnten wegen dem stehenden Wasser nicht aussehen. Es fehlt an Nahrung und an Einkommen. Das Kinderhilfswerk UNICEF schätzt in seinem jüngsten Bericht, dass 75.000 Kinder als Folge der Flut heute an Unterernährung leiden. Nicht nur die verpasste Aussaat sei ein Problem, sagt Manuel Bessler vom UNO-Koordinationsbüro. Die Flut habe auch große Teile der landwirtschaftlichen Infrastruktur zerstört.
90% der pakistanischen Landwirtschaft ist angewiesen auf künstliche Bewässerung. Und diese Kanäle sind entweder weggewaschen oder dann zugedeckt mit Schlamm, mit Sand, mit was immer die Flut hingetragen hat.
Es brauche in Zukunft auch die Unterstützung von internationalen Institutionen wie dem Währungsfonds oder der Weltbank, um die zerstörten Bewässerungskanäle und Anlagen wieder instand zu stellen, sagt Bessler. Er glaubt, dass der Wiederaufbau bis zu 5 Jahren dauern könne. Im vergangenen Sommer hatte die UNO von der internationalen Gebergemeinschaft 2 Milliarden Dollar für humanitäre Hilfe und Wiederaufbauprojekte im ersten Jahr angefordert. Davon ist erst die Hälfte eingetroffen. Geld, das weiterhin vor allem für Nothilfe gebraucht werde. Das sieht die Regierung in Islamabad nicht gerne. Sie hätte lieber, dass das Geld in den Wiederaufbau und nachhaltige Projekte wie Schulen oder Straßen investiert und sie damit entlastet würde. Deshalb proklamiert sie, dass die Flutkatastrophe vorbei sei. Und damit nicht weiter darüber berichtet wird, gängelt sie auch die Presse. Ausländische Journalisten bekommen keine Besuchserlaubnis für das Flutgebiet in Sindh. Als wir dennoch versuchen, dorthin zu gelangen, werden wir vom Geheimdienst abgefangen, verhört und anschließend mit einer Polizeieskorte 15 Stunden in die nächste große Stadt verfrachtet. Zurück im Norden. Das Akbar Fish Restaurant in Ushera ist ein halbes Jahr nach Ausbruch der Flut nicht wiederzuerkennen. Nichts erinnert mehr an das zerstörte Lokal, aus dem im vergangenen September die Angestellten schubkarrenweise Schlamm wegtransportiert hatten. Per Javed sitzt in seinem Restaurant auf einem Kissen und brutzelt Fische in einer großen Bratpfanne. Bei ihm ist, zumindest vordergründig, so etwas wie Normalität eingekehrt. Gäste sieht man jedoch auch heute keine. Früher sei sein Restaurant ein Treffpunkt für die einfachen Leute gewesen. Die wenigen, die jetzt noch kämen, seien vor allem Geschäftsleute, sagt Javed. Verwandte hätten ihm 7.000 Franken vorgestreckt, die der Wiederaufbau seines Restaurants gekostet habe. Ob er von der Regierung Unterstützung bekommen habe? Javed schnalzt mit der Zunge. Keine Rupie, nichts. Im kleinen Weiler Kandaro, wo Rashid Khan und seine 12-köpfige Familie wohnen, regnet es noch immer. Rashid Khan und seine Frau machen sich Gedanken, wie sie in Zukunft über die Runden kommen sollen. Es gebe keine Arbeit. Vielleicht müssten sie bald in eine größere Stadt ziehen, um dort irgendeinen Job zu finden, sagt die Frau. Noch wollen sie ausharren, zumindest so lange, wie ihnen die lokalen Ladenbesitzer erlauben, ihre Einkäufe anzuschreiben.
Südasien-Korrespondentin Karin Wenger war in Pakistan unterwegs. Bilder von ihrer Reise durchs Flutgebiet finden Sie unter drs.ch. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Roman Fellinger. Das nächste Echo hören Sie um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.